Fußball Inside, der gemeinsame Podcast von Funke Sport und den Lokalradios im Ruhrgebiet. Wir versprechen ja immer Tacheles aus dem Pott und wir hauen nicht nur auf die Vereine drauf, sondern Tacheles wird auch untereinander gesprochen, denn wir hören mal rein, was der Kollege Uli Hohmann immer mal wieder zum Kollegen Martin Herms gesagt hat.
Also ich habe diese Sendung von euch da gehört, von Martin, ne? Mit seinem, also ich hab dann im Urlaub dachte, mir fällt das Handy aus der Hand. Weil ich muss irgendwie gestehen, also irgendwo ist es auch mal gut. Ja. Ich mag den Martin ja. Das ist für mich ja, wir sind ja alte Reviersportler, ja. Also der Martin hat bei Reviersport ja nun mal eben auch das alles gelernt und ich muss schon schmunzeln. Ich bin immer noch der Meinung, der Martin kennt sich übrigens aus mit Rot-Weiß Essen, der ist auch mit Herzblut dabei, das darf man nie vergessen. Das ist dem nicht egal, was da passiert. Aber ist vielleicht ein bisschen vorschnell.
Tja, also wenn Funke-Reporter Martin Herms immer draufhaut, dann sagt Reviersport-Erfinder Uli Hohmann manchmal, der Martin übertreibt ein bisschen. Deswegen freue ich mich ganz besonders heute da, Martin Herms und Uli Hohmann.
Ja, hallo. Wurde Zeit, ne, dass wir es mal in dieser Konstellation hinbekommen.
Ne? Habt ihr die imaginären Boxhandschuhe schon an?
Absolut. Ach, können wir es heute ausfechten.
Die brauchen wir nicht.
Ja, dann legen wir los. Fußball in Zeit. Kann losgehen. Seid ihr bereit?
Klar.
Wunderbar.
Klar.
Ich bin übrigens Timo Düngen. Tag zusammen.
Ihr werdet wieder blöde Fragen stellen, wir werden blöde Antworten geben.
Fußball Inside.
Alles bla 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 ist das.
Tacheles. Außenpott. Der Fußball-Podcast mit den Experten von Funke Sport und den Lokalradios im Ruhrgebiet.
Ja, Mensch, das war wirklich ein Luxus unter der Woche. Erst Bundesliga, dann Pokal, jetzt haben wir gerade mal einen Tag Pause, morgen geht es schon wieder mit der Liga weiter. Aber damit das große Zittern nicht anfängt, hauen wir natürlich die große Fußballladung raus, die volle Ballung. Wir gucken natürlich, was haben die Vereine gemacht im DFB-Pokal, wie geht's weiter jetzt in der Liga. Alle Revierclubs waren ja auch wirklich im Einsatz. Und ich würde sagen, wir fangen an mit Borussia Dortmund im Pokal. Natürlich gespielt gegen Borussia Mönchengladbach, am Ende weitergekommen, 2-1, aber ich muss sagen, ich habe mich selber dabei erwischt, als Markus Thüram das 1-0 für die Gladbacher gemacht hat, ist mir der Satz über die Lippen gerutscht, der Favre muss weg. Wie seht ihr das?
Ja, also wenn ich da mal anfangen darf, ich finde diese Diskussion um Favre und Borussia Dortmund schon in Teilen hysterisch, muss ich schon sagen.
Ja.
Also wir sind immer noch am Anfang der Saison. Borussia Dortmund hat 3 Punkte Abstand, glaube ich, zum ersten. Haben in den ganzen Wust von Spielen mittlerweile ja auch schon inklusive Champions League 2-mal verloren. Klar spielen die nicht das, was man erwartet hat nach den Neuzugängen mit diesen vielen guten Spielen, aber es ist trotzdem, wenn man sich vorstellt, man entlässt einen Trainer unter solchen Voraussetzungen, ja, dann frage ich mich, dann haben wir demnächst jede Saison 15 neue Trainer und man muss schon mal daran denken und erinnern, dass Favre vor einem Jahr war er der Heilsbringer, alle Leute waren der Meinung, das ist genau der Mann, der in Dortmund passt. Klar suchen die alle diesen Klopp-Ersatz und den werden die so schnell nicht wieder finden. Das ist halt eine ganz besondere Trainerpersönlichkeit, die Borussia Dortmund auch wirklich diese großen Erfolge gebracht hat und jeder Trainer danach hat es schwer. Aber ich denke, die Dortmunder sind im Moment eigentlich im Plan, sozusagen. Auch in der Champions League sieht das gar nicht so schlecht aus. Mailand hat halt dieses Spiel gegen Prag nicht gewonnen, das werden die bitter am Ende merken. Und ich glaube, wollen wir mal noch mal ein paar Wochen abwarten, ob Borussia Dortmund nicht vielleicht dann auch diese besondere Mischung findet, die nötig ist, um auch dann Spektakel abzuliefern. Im Moment liefern sie im Wesentlichen die Punkte.
Also ich sehe es ein bisschen anders, überraschend.
Habe ich immer gedacht.
Ich bin nicht der Meinung, dass man jetzt Favre sofort vor die Tür setzen sollte. Das ist natürlich jetzt falsch und ist auch unangebracht. Man sollte ihm schon noch ein paar Spiele geben. Aber man darf jetzt auch nicht nur diese Saison nehmen als Gradmesser. Man muss auch schon im Januar anfangen.
Ja. Ja,
natürlich hat man unter ihm ein richtig starkes erstes halbes Jahr gespielt. Das war toll, war super Fußball. Man war dann 9 Punkte vor den Bayern. Aber da ging es ja schon los. Diese 9 Punkte hat man wirklich ja fast schon leichtfertig verspielt mit schwachen Leistungen. Man konnte nur selten überzeugen in der Rückrunde. Ich kann mich jetzt seit Januar, weiß ich nicht, vielleicht an 4, 5 Spiele erinnern, in denen die wirklich von der ersten bis zur letzten Minute überzeugt haben. So war es gestern Abend auch, dann gegen Gladbach in den ersten 70 Minuten. Also ich war wirklich erschrocken, wie schwach diese Mannschaft gespielt hat und völlig planlos, ohne Einfälle. Ähnlich wie im Derby, da hat man ja auch 70 Minuten, wo man ja an die Wand gespielt von Schalke, von der Mannschaft.
Auch spielerisch, das war für mich das Überraschende.
Genau. Also man hat irgendwie nicht das Gefühl, dass, ich weiß nicht, wofür steht Borussia Dortmund? Ist das jetzt Ballbesitzfußball? Ist das irgendwie Konterfußball? ich erkenne da wirklich null Handschrift. Man hat sich irgendwie geschafft, dieses Spiel gestern zu gewinnen. Dann braucht man auch so ein bisschen Glück. Ein abgefälschtes Ding vom Brand geht rein. Danach ein toller Spielzug. Das können diese Jungs ja auch. Ne? Man hat ja wirklich enorme Qualität da vorne drin. Man darf auch nicht vergessen, das ist eine Mannschaft, die hat den Anspruch, deutscher Meister zu werden. Ja, das haben die selbst so formuliert. Die wollen in diesem Jahr deutscher Meister werden. Man hat für über 100 Millionen Euro, muss man sich mal vorstellen, über 100 Millionen Euro in eine Mannschaft investiert, die schon gut war, ja, die schon Zweiter wurde.
Unbestritten.
Und das kann nicht der Anspruch von Borussia Dortmund sein. Man darf sich auch nicht so sehr blenden lassen. Na, in der Meisterschaft, natürlich, hast recht, Uli, ist noch alles möglich. Na,
aber liegt nur,
aber auch daran,
alle
dass
ja auch
andere, die anderen schwächeln ja auch. Also wenn die würde, Bayern ihr Ding durchgezogen hätten, dann wäre die Sache schon gegessen gewesen.
Genau, das ist vielleicht auch ein Punkt, ne, dass ich schon denke, man hat da im Moment eine Diskussion, die für mich sehr bizarr ist. Du hast seit Ewigkeiten mal wieder eine spannende Bundesliga mit vielen Vereinen, die überraschen, positiv überraschen. Du hast eine total enge Situation bis zum 10. Ne? Und die Leute sind quatschen rum, ja, wenn Dortmund und Bayern normal spielen würden, wären die schon wieder 10 Punkte weg. Wer kann denn da ein Interesse haben, dass Dortmund und Bayern 10 Punkte weg sind? Was soll denn das? Ja. Die Dortmunder haben tatsächlich mit jedem Gegner ihre Probleme gehabt, das gebe ich dir recht. Natürlich tanzen die da nicht durch die Liga. Klar hätte man das denken können, das mit diesen Verstärkungen. Aber ich habe das, glaube ich, hier schon mal gesagt. Die Verstärkungen sind im Wesentlichen da, wo sie schon gut waren. Das ist kein Zufall, dass so ein Julian Brandt irgendwie durch den Angriff da mehr andert und man weiß gar nicht, wohin mit dem. Ja? Wenn alle fit sind, dann stehst du in dieser Situation. Du hast natürlich auf Dauer mit diesem guten Kader natürlich immer einen Vorteil, wenn du die Leute auf der Bank hast. Aber du hast halt auch die Schwierigkeit, die bei Laune zu halten. Man kennt das. Ja? Ja. Also wir sind ja gar nicht weit weg voneinander. Ich bin auch überrascht, dass Borussia Dortmund nicht diesen Hurra-Fußball spielt, den man vielleicht mit diesen Leuten erwarten könnte. Aber es liegt einfach auch daran, dass die kleineren Vereine aufgeholt haben und sich nicht mal so wegputzen lassen. So, du musst jedes Spiel musst du total Gas geben, auch als Borussia Dortmund, auch als Bayern München. Das ist kein Zufall, was sich da gerade abspielt. Und ich finde, diesen Verein wie Mainz, Augsburg, Freiburg, wird so Unrecht getan, wenn man denen einfach sagt, ja, wenn die einfach gut spielen würden, würden die euch alle wegputzen. Nein, du putzt keinen mehr weg in der Bundesliga. Und ich sage, Gott sei Dank.
Ja, da hast du natürlich recht. Die Frage ist halt nur, Dortmund tritt ja wirklich sehr, sehr planlos oft gefühlt auf. Also da hast du auch nicht so das Gefühl, die wissen gar nicht, was sie machen sollen. Da wird der Ball hin und her gespielt und so wirklich was passiert nicht. Derby zum Beispiel, ein gutes Beispiel. Also ich war wirklich erschrocken von Borussia Dortmund und der Kollege Marian Lasker hat es, glaube ich, so geschrieben. Jadon Sancho war eigentlich fast schlechtester Mann auf dem Platz, war der gefährlichste Dortmunder trotzdem, weil es immer nur eine Einzelaktion war. Es hat nicht funktioniert innerhalb der Truppe.
Ja, die Schalker sind mit teilweise 3-4 Leuten auf die draufgegangen. Natürlich ist da eine Verunsicherung bei Borussia Dortmund. Ist doch klar. Die Spieler sind ja selber mit sich nicht zufrieden. Das würde man sich ja wundern. Die laufen ja auch nicht immer am Platz und sind da die Grazien. Die sehen einfach nur, der Gegner wehrt sich und die haben im Moment möglicherweise auch einen Rucksack auf dem Puckel, weil die Leute auch so wahnsinnig kritisch sind. Bei Borussia Dortmund ist mittlerweile der Zustand, die Leute wollen nicht nur Siege, die wollen richtige Festivals da von Woche zu Woche. Und wenn das nicht klappt, dann sind sie unzufrieden und dann geht, also in diesen sozialen Medien, was da tobt, das ist ja irre. Ja. Ne? Also da weißt du ja wirklich nicht mehr, also da sind Ansprüche da, die sind auch für Borussia Dortmund schon schwierig. Ich rede aber trotzdem nicht, ich bin schon auch der Meinung, dass da wahrscheinlich auch was passieren wird. Ich denke das auch. Also wenn das weitergeht mit dieser Spielerei, die ist mir auch nicht verborgen geblieben. Nur ich weiß nicht, was sollen die denn jetzt machen? Die können jetzt nur die Nerven behalten und versuchen, dieses ganze komplizierte Konstrukt da wieder irgendwo nervlich in die Reihe zu kriegen. Da reicht vielleicht ein Spiel.
Aber die werden es auch hoffen, denke ich mal, dass es noch irgendwie funktioniert unter Favre, weil das andere wäre ja auch ein Schuldeingeständnis. Ne? Nach Klopp, du hast es angesprochen, kam Tuchel, mit dem hat man sich überworfen. Ne? Man hatte vorher den Heilsbringer Klopp, den super Kumpeltypen, so einen Typ bekommst du nicht, dann bekommt man einen fachlich hervorragenden Trainer wie Tuchel. Ja, der wird dann morgens nicht um 6 Uhr irgendwo in der Bahn besoffen aufwachen. Ne? Der stellt dann plötzlich auch veganes Essen um. Das ist einfach ein ganz anderer Typ. Der legt sich ja selbst mit den Scheichs in Paris an. Fachlich hervorragend, hat halt einfach nicht funktioniert. Dann Bosch Stöger, klappte gar nicht. Und ich denke schon, Favre hat fachlich was drauf. Man war von ihm überzeugt. Und jetzt merkt man aber irgendwie, dass das noch nicht so läuft.
Du musst das durchziehen. Aber du merkst halt tatsächlich auch an dieser Aussage von Watzke mit seiner Buchvorstellung, da wieder über 50 Kapitel dem Club nachtrauert.
Ja.
Das ist nicht so schlau gewesen. Untergräbt noch weiter diese Autorität. Und du hast natürlich in so einem hochbezahlten Kader, wie der Götze an dem vorbeilatscht da, kann Zufall gewesen sein. Ne? Also
ausgewechselt. Da sage ich aber gleich auch noch was.
Kannst du alles, Martin, du kannst alles sagen. Du bist hier freier Mensch. Ja, und ich denke auch, dass das, aber ich denke auch, dass daran kann man dann sowas auch sehen. Du kannst halt nicht allen recht machen und die Mannschaft ist halt sehr, sehr gut besetzt. Da sind Spieler teilweise niemals auf der Bank, die sitzen auf der Tribüne und die werden auch nicht so einen Bock auf Favre haben.
Ja. Aber du hast diesen Rucksack ja angesprochen, ja, den die Spieler scheinbar auf dem Rücken haben. Strahlt denn Favre für euch das aus, dass er der Mannschaft diesen Rucksack abnehmen kann? Weil ich habe das Gefühl, der hat noch 3 Rucksäcke mehr auf dem Rücken. Also der sieht ja manchmal aus wie so ein geprügelter Hund.
Ja, definitiv. Man weiß ja jetzt natürlich nicht, wie er es jetzt intern moderiert nach außen hin. Das mag vielleicht auch eine Sprachbarriere so ein bisschen sein, wirkt so ein bisschen unglücklich. Na? Und da gebe ich dir auch recht. Er wirkt wirklich ein bisschen angeschlagen in den letzten Wochen. Vielleicht vermisst er auch die Rückendeckung innerhalb des Vereins. Natürlich sagt jetzt der Verein nicht, wir haben jetzt hier eine Trainerdiskussion oder da muss sich was ändern. Die sagen nichts und das ist ja gerade auch extrem gefährlich. Ne? Und das spürt ja auch ein Trainer. Wenn ich die Rückendeckung nicht habe, dann fehlt mir das Selbstbewusstsein. Man sieht sich ja gerade den Kovac an, wie der da durchgeistert, ne? Durch München. Und sowas merkt ein Trainer dann auch, ne?
Aber ist ja die gleiche Verrücktheit. Ja. Ne? Auch bei Kovac. Auch wieder die gleiche Situation. Auch da wieder, man erwartet von Bayern München, dass die durch die Saison tänzeln und da gibt es Gegenwehr und dann ist sofort der Trainer schuld und dann ist alles, ne? Also okay, diese Nummer da in Bochum, jetzt werden wir sicherlich gleich noch drauf kommen.
Natürlich.
Ist natürlich schon eine sehr, sehr extreme Sache, was da gelaufen ist. Und ich denke auch da, aber bei klar, Kovac, das kann gut sein, dass er relativ schnell vorbei ist. Kann ich mir gut vorstellen. Ne? Nur ich würde ihn nie im Leben das für gut halten, dass da so wirklich panisch reagiert wird, wenn die Situation mal ein Stück weit anders ist. Jeder Verein in der Bundesliga muss mit Höhen und Tiefen leben, hat manchmal Phasen, wo es nicht geht. Warum soll das bei Bayern und bei Dortmund anders sein?
Ja. Also Bayern, gerade die Bayern, die brauchen ja ihre Bestform im Februar, im Frühjahr. Ne? Februar, ja, März, April.
Toll.
Wenn es dann eben, ja, da geht es ja um die Titel. Ja, ne? Und wenn sie da eine Schwächephase haben, ja, jetzt guck dir doch mal an, was Guardiola. Also, Guardiola hat 3 Jahre, dann ja, ist er durch die Martin, Bundesliga gezaubert. Bitte. Und im April haben sie eben die Leistung nicht abrufen können.
Man kann doch nicht, also Bayern München kauft Gott weiß wie viele Spieler, um 3 Spiele im April zu gewinnen oder wie?
Ja, aber also ein Kovac wird an der Champions League gemessen, oder?
Kann ja sein, aber trotzdem ist Bundesliga 34 Spieltage und da muss was passieren, da müssen die gut auftrumpfen, aber du kannst doch wirklich nicht Bayern München in so eine Rolle.
Das ist ja noch eine ganz andere Erwartungshaltung als in Dortmund. Ne? Von Bayern München erwartet man das. Das ist Pflicht, das ist total irre.
Ja, aber Dortmund ist auf einem guten Weg dahin.
Ja.
Ja? Das muss man mal wirklich sehen. Die haben mittlerweile auch diese Art von Vorstellungen, was sie für eine Dominanz ausstrahlen sollen. Ich bin halt froh, dass das nicht so ist. Sag ich ganz offen. Und ich freue mich total über diese Bundesliga. Ich hätte das nie mehr geglaubt, dass ich das nochmal erlebe, dass eine Situation nach dem 9. Spieltag ist, wo 10 Mannschaften ungefähr gleich sind, was eigentlich selbstverständlich sein sollte bei einer Bundesliga, die quasi die Eliteklasse ist von einem Land, wo Tausende von Vereinen ist, um die 18 besten spielen so. Und du hast Spielen da drin und du hast dann tatsächlich da 2, die da irgendwie nach 10 Spieltagen schon weg sind. Das ist doch unmöglich.
Ja, da gebe ich dir recht. Ne? Trotz alledem ändert nichts daran, dass Dortmund natürlich sich ein bisschen an die eigene Nase fassen muss und besser spielen muss. Aber es liegt, um das abzuschließen, nicht lediglich an Favre. Ne? Da muss man auch mal dazu sagen, was du angesprochen hast, glaube ich, war ein guter Punkt mit Julian Brandt. Man holt da jemanden für 25, 30 Millionen. Ja, Top-Spieler.
Weil man es konnte und weil das natürlich ein Schnäppchen war.
Aber ich kann mir doch jetzt nicht so einen Mann holen.
Gut, aber du musst ja irgendwie gucken, dass er auch irgendwo spielen kann.
Ja, ich kann doch so einen Mann nicht verpflichten und nicht wissen, wo ich den dann einbaue. Ja. Ne? Wenn ich so einen Spieler hole, dann muss klar sein, dass der mich da und da versteckt. Dann gibt es doch Gespräche vorher. Da redet man noch drüber, wo fühlst du dich wohl, wo können wir dich einbinden, wo brauchen wir dich. Ja, und dass der dann irgendwie dann auf dem linken Flügel spielt mal vorne und hat mich sofort in Diskussion, das kann es einfach nicht sein.
Naja.
Na, und dann vorne sehe ich auch ein Problem für Borussia Dortmund, Alcacer, der hat man als etatmäßigen Stürmer häufig verletzt.
Ja.
Mario Götze, Schatten seiner selbst, also dass der da nach 55 Minuten, der wird ausgewechselt, folgerichtig, ich hätte den gar nicht gesehen auf dem Platz, der ist dann komplett untergegangen.
Ja, ich finde diese Position für Götze auch wirklich, also vorsichtig gesagt, schwierig. Die kleine Maus da vorne drin, der gewinnt keinen Kopfball. Was soll das? Also du musst schon irgendwann...
Ja, wo willst du denn spielen lassen?
Ja, eben. Du hast natürlich nicht mehr nur 11 Spieler. Da muss man auch sehen, eine Mannschaft besteht also in dem Kader heute mit diesen 3 Wettbewerben, da brauchst du schon die Spieler. Aber es ändert ja nichts daran, dass jeder in der Anfangsformation sein will. Und dass die immer noch so ein bisschen Maß aller Dinge ist, wer spielt denn da jetzt? Und wenn die alle fit sind, dann hast du 5, 6 Leute für 3 Positionen. Und dann hast du jede Woche diese Rechtfertigung. Und wenn es nicht funktioniert, ja, dann hast du sofort das Theater.
Ja, vor allen Dingen, wenn es dann so nach außen getragen wird, diese Unzufriedenheit. Ne? Also wir haben es vorhin angesprochen im Derby, wie Mario Götze dann beim Derby da wirklich langsam marschiert. Klar, dann die einen haben gesagt, oh, da geht der Favre noch nicht mal zu ihm hin. Aber
ja, aber der Trainer ist auch enttäuscht.
Der
ne?
Trainer ist genauso enttäuscht gewesen. Also da kann ich ihn auch wirklich verstehen, den Favre in dem Moment.
Lass uns mal mit Zahlen arbeiten. Seitdem er zurückgekommen ist, 2016, 90 Spiele. Da hat er 12 Tore gemacht und 16 Vorlagen. Das ist so eine, gibt Bundesligaspieler, die werden damit zufrieden,
ja.
Aber doch nicht so ein Mann, der so viel Geld verdient.
Ja.
Ne? Also das kann ja nicht sein. Ja, und daran muss er sich auch messen lassen.
Ich glaube, dem Götze wird einfach gut tun, wenn er nochmal den Verein wechselt. Wenn er überhaupt nochmal irgendwie das erreichen kann, was er einfach. Man, der hat das entscheidende Tor der Weltmeisterschaft geschossen. Da kommt nichts mehr viel.
Aber ich glaube, da sind wir wieder beim Thema vergessen. Rucksack. Also scheint ihn ja auch irgendwie nochmal so ein bisschen auszubremsen. Ja. Halt diese Nummer, dann damals, als es dann öffentlich wurde, was Jogi Löw ihm mit auf den Weg gegeben hat. Ich glaube, der hat ja auch immer noch dran zu knabbern.
Er wird gemessen an dieser Frische, die der damals hatte, diese Unbekümmertheit, die auch bei Bayern teilweise hatte, obwohl er letztlich auch nicht voll überzeugt hat. Aber es gab da Spiele, da war der einfach schon, und das hat er nicht mehr. Warum? Keine Ahnung. Ja. Aber lass uns nochmal was Erfreuliches erzählen. Also diese Nummer mit dem Derby, da bin ich auch ein bisschen der Meinung, wenn man da über Borussia Dortmund immer so redet, das ist jetzt der Beweis gewesen, dass das hinten und vorne nicht stimmt, dann darf man nicht vergessen, da waren Gegner am Platz. Und Schalke hat das einfach richtig gut gemacht. Das machen die vom ersten Spieltag an gut. Die Mannschaft ist nicht mehr wiederzuerkennen. Ja.
Uli nimmt meinen Job weg.
Ja, nur ausnahmsweise jetzt mal für einmal, weil ich das jetzt langsam sagen will, dass Schalke einfach in dieser Saison richtig gut ist. Und dieses Spiel gegen Bielefeld, zweite Liga, klar, aber die Mannschaft ist im Moment auf einem Höhenflug da, auf der Alm. Die sind richtig stark und da war das vollkommen offen, wie das ausgeht. Und diese erste Halbzeit war brillant von Schalke. Das habe ich seit 15 Jahren nicht mehr so ein Spiel von Schalke gesehen. Wie die da kombiniert haben in einer Geschwindigkeit und vor allen Dingen mit einem Einsatz und einer Leistungsbereitschaft, die ist großartig. Das muss man einfach mal so sagen. Schalke ist die große Überraschung, positive Überraschung dieser Saison. Neben den vielen anderen kleinen, aber bei Schalke haben auch hier wurde nur geredet, ja, 10. Platz und so weiter, mal gucken, ja. Ja, okay, ist immer noch möglich, 10. Platz, kann sein. Aber die Spielart von Schalke ist wirklich klasse.
Ja, vor allen Dingen jetzt Bielefeld war ein gutes Beispiel, wenn du die erste Halbzeit auch ansprichst. Da waren ja jetzt auch Leute, die dann wirklich rein rotiert sind. Ne, plötzlich ein Rahman, der dann die zwei Tore macht. Auch Marc Uth, der ja dann gegen Bielefeld funktioniert hat, wo man ja auch immer bislang in dieser Saison gedacht hat, wenn er mal ran durfte. So richtig scheint er immer noch nicht auf Schalke angekommen zu sein. Aber David Wagner schafft das ja wirklich, dass irgendwie alle da bei Laune gehalten werden. Und die sind heiß, wenn die reinkommen.
Ja. Also du hast auch die richtigen Namen angesprochen. Ich glaube gerade Benito, Rahman, Marc Uth sind für mich so die sogenannten X-Faktoren, ja, die bewirken können, dass Schalke meiner Meinung nach den Sprung in europäische Wettbewerbe schafft. Denn der Stamm der Mannschaft ist toll. Also man hat wirklich über Jahre hinweg, da hat dann junge Leute wie Nübel, Kabak, McKenny, Harit, ja, den der Wagner wirklich hinbekommen hat. Sensationell, wie der junge Fußball spielt. Das ist ein Traum, eine Augenweide. Kenny, Kutucu, den man noch vergisst, der noch reinkommt. Aber gerade so im Offensivbereich, Stürmer, ne, Rahman, deswegen freut es mich ja für ihn, dass er 2 Tore gemacht hat. Für die Schalke ist das ein super Zeichen. Burgstaller ist wirklich ehrenwert, ne, wie der Junge da gegrätscht ist und wie der da gelaufen ist im Derby. Aber er ist eben nicht so der Stürmer, der dir da deine 10, 15 Tore schießt, die du auch brauchst, ne, vorne drin. Ja. Das hat einfach gefehlt im Derby. Jemand, der die Dinger verwertet. Genug Chancen waren da. Und wenn Wagner es schafft, Rahman und Marc Uth, darf man auch nicht vergessen. Das ist ein Spieler, der war vor 2 Jahren Topscorer.
Ja.
Ne? Der beste deutsche Scorer in der Bundesliga. Wenn er es schafft, das Potenzial von diesem Mann noch abzurufen, gleichzeitig noch Rahman, dann denke ich, alles drin für Schalke, auch nach oben hin.
Ja, vor allen Dingen, die Offensive ist natürlich ein Thema, aber du hast natürlich da jetzt momentan so auf der 6-8 mit Mascarell und Serdar zwei Leute, die auch eine Wahnsinnssaison bislang spielen. Man spricht immer so über Arid, weil der natürlich vorne rumwirbelt, aber was die beiden im Mittelfeld da wirklich auch abräumen und im Spielaufbau, das ist ja Wahnsinn.
Die nehmen den Rücken frei. Ne?
Ja. Also gerade Mascarell, der war ja schon ein Fehleinkauf. Eigentlich hatte man gedacht, der ist weg.
Ja.
Wie bei anderen auch. Man fehlte einfach der Interessent für. Ne? Aber auch da wieder sieht man, diese Spieler sind natürlich auch alle angewiesen darauf, dass sie ein Stück weit die Sicherheit bekommen, das Vertrauen bekommen. Mascarell war ja schon in den paar Spielen mit Stevens, war ja schon Stamm. Aber es war immer so, dass man dachte, naja, das ist, glaube ich, nicht so die optimale Besetzung. Aber mittlerweile, glaube ich, steht er also über allen Dingen. Und man weiß, dass das einer der Spieler ist, die diesen Höhenflug ganz wesentlich prägen. Bei Schalke sind viele Baustellen relativ schnell von Wagner, hätte keiner damit gerechnet, sind bearbeitet worden. Vorne die Nummer ist seit Jahren überfällig. Die haben nie, letztes Jahr der meiste Tor, also der mit den meisten Toren war Caligiuri als rechter Verteidiger damals, hat die meisten Tore, schon 4 Elfmeter davon.
Ja.
Also da kann man auch daran erkennen, wie da der Schuh drückt. Man muss mal gucken, Burgstaller, ja, da scheiden sich die Geister. Einerseits, natürlich wird ein Stürmer an Toren gemessen, Andererseits, was der für die Mannschaft ackert, dieses Pressing, was die gerade so auszeichnet, da musst du einfach eine Mentalität für haben. Du musst ja wirklich bis an die Grenzen gehen und drüber weg. Und das macht der Burgstaller. Die werden schon wissen, warum der immer wieder gespielt hat.
Aber er reißt ja auch die Löcher, ne? Natürlich.
Ja. Sagt dem Kerl, dass man ihn loswerden soll. Ne? Der wird nach wie vor seine Einsätze bekommen. Absolut, nur trotzdem brauchst du noch ein, zwei Leute, die ein bisschen mehr individuelle Qualität gerade im Abschluss haben.
Ja, aber du hast jetzt 5 Stürmer. Eigentlich, ne, jetzt nach diesem Auftritt der beiden, der Coutinho ist ein Versprechen.
Absolut.
Ne? Und der, genauso wie Matondo, der hat ja auch schon bewiesen, was er kann.
Absolut.
Ich frage mich jetzt schon, wenn die da jetzt im Winter nochmal wieder einholen oder so, ne, irgendwann hast du natürlich dann auch ein, die spielen halt eben nur die Bundesliga oder jetzt noch Pokal. Also du hast eben nicht so viele Möglichkeiten, die Spieler einzusetzen.
Vielleicht bist du mal im Bentaleb los. Ne?
Ja, das wäre schon hilfreich, ne? Aber wie gesagt, es ist tatsächlich so, dass bei Schalke diese Baustelle noch offen ist und vielleicht können die Spieler lösen, die da jetzt schon sind. Ich glaube, die wissen schon sehr genau, dass sie da auf einem verdammt guten Weg sind. Und die müssen halt, und jetzt kommen wir eigentlich zu dem zweiten Aspekt, die zweite Halbzeit in Bielefeld.
Ja.
Die war natürlich so, dass man dachte, was ist denn jetzt los? Ja? Also ich habe da gedacht, das ist ja wieder genau der Scheißdreck, sage ich jetzt mal, hoffentlich wieder jetzt geschnitten.
Nein, natürlich nicht.
Super. Der wirklich einen die letzten Jahre wirklich gequält hat als Schalke. Freund, sag ich mal, ja. Und da war wieder diese Lethargie, dieses Versuchen zu so beamtenmäßig zu verwalten, irgendwie aus der Nummer rauszukommen, keine Spielfreude mehr, nichts, ich weiß es nicht. Vielleicht liegt es auch daran, dass diese Spielanlage so aufwendig ist.
Das hat man zumindest im Derby gesehen. Gewesen. Ne? Genau, ja. Im Derby waren sie nach 70 Minuten platt.
Ja, nicht nur im Derby, das war schon vorher festzustellen. Ja. Auch in Hoffenheim war in der 70. Minute klatsch.
War Feierabend.
Ja, wenn du so intensiv anläufst. Selbst in Leipzig war es halt auch ähnlich. Ja. Hinten raus hätte es auch noch, auch wenn Schalke da super souverän aufgetreten ist, am Ende hättest du vielleicht noch ein bisschen wackeln können tatsächlich.
Hinten raus wurde es eng, aber wenn man sieht, wie die anlaufen, dann ist das ja fast schon menschlich normal. Schon. Ja. Ne? Also was die da Tempo da machen, das ist ja wirklich, wirklich unglaublich. Ist natürlich auch ein Stück weit ein bisschen der Jugend geschuldet, die ich aufgezählt habe. Ne? Das sind ja alle U21-Spieler. Kabak hinten drin, Abwehrchef mit 19, das wird noch eine Zeit brauchen, bis sie dann so ein Ding souverän runterspielen.
Aber letztes Jahr waren sie U20 und haben nicht im Traum dran gedacht zu laufen.
das stimmt.
Da muss ich natürlich auch irgendwie dann der Trainer mal hinterfragen. Ne? Also das Spielematerial ist ja ähnlich. Ne? Also es Wagner scheint da einfach gleich. Es ist gleich. Viel ist nicht geholt worden. Ne?
Nee. Jetzt haben sie die beiden mal eingesetzt, die ihnen ja insgesamt 25 Millionen gekostet haben. Aber vorher haben die gar nicht gespielt. Weder Rama noch Kabak.
Vorher wirklich nur immer Kenny als Rechtsverteidiger, der einzige Neuzugang.
Genau.
Das, was ihr beide angesprochen habt, hat dann auch David Wagner nach dem Spiel gesagt. Er hat gesagt, dieses Ergebnis, dieses knappe 3:2 am Ende in Bielefeld, das war ein Lerneffekt. Mhm.
Wir können aus dem Spiel super viel rausnehmen. Wir wissen, selbst wenn du 3-0 führst, hast du nicht automatisch ganz locker leicht gewonnen. Es macht dann schon Sinn, das vierte Tor zu erzielen, wenn du die Chancen hast. Das hatten wir heute. Haben nichtsdestotrotz auch gesehen, dass wir das jetzt zum wiederholten Male richtig gut gemacht haben. Wir haben meiner Meinung nach ähnlich gut gegen Hoffenheim auswärts gespielt, haben da die Tore nicht gemacht. Das ging heute so weiter. Also wir sind auf einem ordentlichen Weg und müssen weiter uns entwickeln und dafür hilft uns dieses Spiel heute sicher auch.
Also es ist genau das, was wir gesagt haben, diese junge Mannschaft, das ist ein Lerneffekt, dass die merken, wir müssen vielleicht dann auch hinten raus auch noch ein paar Körner haben.
Ja, ich denke, dass er das gut wiedergegeben hat, was da gelaufen ist und dass er auch jetzt nicht hier rumtobt, zweite Halbzeit furchtbar, sondern dass er das jetzt richtig einsortiert. Ich hoffe aber, dass in der Kabine schon die vernünftigen Worte gesprochen wurden. Auch einige Spieler, die dann auch dieses... Wenn ich an diese ewigen Sahne-Querpässe da denke, die ganze zweite Halbzeit, da kann er dem auch mal sagen, das ist ein Quatsch sein, weil du hast immer noch die Schalke-Fans trauen der Sache noch nicht. Die trauen der ganzen Entwicklung nicht über den Weg. Die denken, wann geht das wieder los? Weil sie einfach über Jahre, es gibt ja die größte Myrte, die bei Schalke existiert, ist dieses Jahr, wo die Zweiter geworden sind. Vielleicht ist das größte Problem. Der Fußball war dann nämlich auch,
der war nicht
vorsichtig
gut
gesagt, naja, ne? Trotzdem kam alles, was man sich denken kann, kam zusammen. Ne? Das 4-4 in Dortmund war vielleicht so der Oberbegriff für dieses Jahr. Aber der Fußball selber war, die Gegner haben oft da gestanden nach 90 Minuten und haben gesagt, wie haben wir das verloren? Das hat keiner kapiert. Heute kapierst du, wenn du gegen Schalke verlierst.
Ja.
Heute kapierst du das.
War grauenvoll. Aber jetzt das Spiel, das ist doch eigentlich eine ganz positive Geschichte, dass man das hinbekommen hat. Die spielen begeisternden Fußball.
Ja.
Na, man geht da wirklich jetzt inzwischen wieder gerne in die Arena, schaut sich die Heimspiele an. Und selbst wenn man wie so ein Spiel in Hoffenheim verliert, da ist man ja nicht traurig. Ja. Ne? Sondern man wird unterhalten, man hat super Fußball gespielt. Ja. Na, junge Leute, die sich den Arsch aufreißen, das ist doch das, dann macht doch Schalke aus. Ja, und dann hat man endlich geschafft, mal sowas hinzubekommen mit Wagner. Unter Tedesco, klar, du hast es angesprochen, die erste Saison, da war man auch so ein bisschen vernebelt. Da hat alles so ein bisschen verblendet, dieses Ergebnis, zweiter Vizemeister.
Reiner Ergebnisfußball.
Reiner Ergebnisfußball. Ja. Hinten drin stehen, vorne mal hoffen, was passiert, das ist ja nicht mehr zeitgemäß.
Klar, darf man sich nichts vormachen. Letztlich entscheiden schon die Ergebnisse. Fußball ist ein Schweinespiel. Da guckst du nur, was am Ende aber rauskommt. Und du hast ja mittlerweile Situationen, da gibt es ja immer diese Statistiken, da denkst du ja, oh, das kann doch nicht sein. Du hast die meisten Zweikämpfe gewonnen, du hast die meisten Spielanteile, die meisten Chancen, Torschüsse, alles, hast verloren. Ne? Ja. Das ist wahrscheinlich in keiner anderen Sportart vorstellbar. Beim Fußball ist das so. Und dann, wenn dann die Leute nicht differenzierter gucken, und durchaus akzeptieren, dass halt auch mal Situationen eintreten können, die man so nicht auf dem Schirm hat, dann wird es schwierig. Wenn Schalke fünfmal wie in Hoffenheim 2-0 verliert, in der gleichen Art, dann sind die auch wieder auf den Bäumen alle.
Ja, aber wenn du so Fußball spielst, dann erhöht es die Chancen. Ja, dann erhöht es die Chancen, dass du die Spiele erfolgreich gestaltest.
Ne? Sind sie auch im Weg.
Und für mich ein gutes Zeichen aus Schalker Sicht war da auch wirklich nach dem Derby ist 0-0 ausgegangen. Da warst du wahrscheinlich, weil du die Torschance hast, so ein bisschen enttäuscht auch als Fan. Aber die Schalker, die wurden gefeiert von ihren Fans. Die Dortmunder, die waren da schon wieder in der Kabine, da standen die Schalker immer noch vor der Kurve und haben eine Ehrenrunde gedreht. Also da hat man schon gesehen, wie da die Relation ist. Ja, der VfL Bochum hat auch ein richtig gutes Spiel abgeliefert gegen die Bayern. Da hat man eigentlich gedacht, oh, wie hoch geht das denn aus für die Bayern? Dann hält der VfL da richtig gegen. Und natürlich am Ende diese Niederlage, die sich dann leider auch irgendwie so in den letzten Minuten angedeutet hat, spätestens nach dem Ausgang war ich mir hundertprozentig sicher, das geht noch in der regulären Spielzeit für die Bayern aus. Aber auch da war Trainer Thomas Reis nach dem Spiel natürlich sehr, sehr zufrieden mit seiner Truppe, obwohl er verloren hat, und spricht auch davon einem Lerneffekt.
Wichtig war für mich, dass die Truppe ihr wahres Gesicht gezeigt hat. Ich glaube, dass man in der letzten Zeit sehr viel auf die Mütze bekommen hat, teilweise natürlich auch sehr zurecht. Es gab ja mehrere Aussprachen, wie es man so schön sagt, oder zumindest haben wir gesagt, wir müssen ein bisschen mehr Gas geben. Letztendlich überwiegt der Stolz, dass wir wirklich aus einer schwierigen Phase von der Liga ein bisschen Abstand gewinnen konnten. Und aber das ist jetzt auch der Maßstab für die Liga. Und ich gehe von aus, dass die Truppe das so aufnehmen wird, dass es ein tolles Erlebnis war. Ich glaube, tolle Rahmenbedingungen. Und für uns zählt das Spiel am Montag. Und mit der gleichen Einstellung, glaube ich, werden wir in die richtige Richtung gehen.
Und was Thomas Reis da sagt, hat mir auch direkt gestern noch ein Bochum-Fan direkt gesagt. Er kam zu mir rein in die Redaktion und sagte so, jetzt haben sie aber gezeigt, was sie können. Daran müssen sie sich messen lassen. Ist das dann auch schon wieder schwierig? Weil ich meine, so ein Spiel gegen die Bayern ist natürlich ein absolutes Highlight, das jetzt wirklich im Alltag wieder hinzukriegen.
Ja, ich sehe es also so, dass man dem Ganzen nicht zu viel Bedeutung beimessen sollte. Natürlich ist es eine tolle Leistung gewesen gegen die Bayern, wenn ich sehe, wie der Suarez da gegen den Coman verteidigt hat, dem die Bälle abgenommen hat. Die haben gekämpft, aber das war ja auch ein Stück weit zu erwarten. Ne? Wenn man in so einem Spiel nicht heiß ist gegen Bayern München, ne? Im Öffentlich-Rechtlichen wurde es übertragen, ich glaube, bei Sport 1 wurde es übertragen, 30.000 Zuschauer ausverkauft, ja, dann kann ich demjenigen auch nicht helfen. Ne? Also die Bochumer haben das gemacht, was sie eigentlich machen sollten. Die haben gekämpft, haben Bayern vor Probleme gestellt, was natürlich auch, ohne den Bochumer was abzusprechen, auch ein bisschen an der Leistung der Bayern lag. Das war, also hat mich auch wirklich sehr erschrocken, wie viele Bälle die da verloren haben in der ersten Halbzeit. Das war schon ein starkes Stück, so kennt man die Bayern nicht. Trotzdem, ne, die Bochumer haben alles gegeben, haben Gas gegeben, aber das sind ja keine Dinge, die man so in der zweiten Liga vorfindet. Ne? Dass man einen Gegner hat, der so viel Ballbesitz hat, der dominant auftritt, dass man tief hinten drin steht. Für mich, man hat gesehen, dass die Mannschaft spielen kann, aber wirklich großartige positive Erkenntnisse habe ich jetzt dem nicht gewinnen können.
Ja, ich meine, wer soll ich dir widersprechen? Ich hätte dir gerne widersprochen. Hätten wir uns vor 14 Tagen hier getroffen, hätte ich dir was anderes erzählt. Aber da sind halt diese beiden Spiele gewesen, Karlsruhe und Kiel. Und die haben mir auch zu denken gegeben. Ich muss gestehen, ich habe nicht gedacht, dass Bochum so Probleme kriegt in dieser Saison. Ich war schon der Meinung, dass, gut, das hat sich recht schnell rausgestellt, so ein, zwei Positionen waren schwierig. Aber das kannst du ausgleichen. Die Ergebnisse waren ja auch nicht so. Auch da muss man, wir haben gerade gesagt, man muss dahinter gucken. Und bei Bochum war es dreimal in der letzten Sekunde kam es zum Ausgleich.
Ja.
Das kann man auch wieder als fehlende Qualität sehen. Da ist so klar, man kann da hinstellen und ist doch egal, ist passiert, darf nicht passieren. Aber man muss die Kirche im Dorf lassen. Du hast halt ein paar Sekunden und dann fällt das Tor. Und das dreimal hintereinander sind 6 Punkte. Ne? Da stehst du ganz woanders. Das zeigt ja, dass die so weit nicht weg sind. Die kriegen ja nicht jede Woche Prügel.
Nein,
also sie
nicht,
werden schon,
nicht.
Ne, und Bayerns Spiel, du hast recht, leider, da gibt es nichts für. Keinen einzigen Punkt, die haben jetzt ein bisschen Geld in der Kasse, aber das haben sie eh dringend nötig.
Ja.
Und von daher hast du von dem Spiel erstmal gar nichts und hast eher im Zweifel die Leute so drauf jetzt in Bochum und überall, dass die sagen, die können das doch. Warum machen die denn nicht? Und natürlich ist Nürnberg wieder ein ganz anderes Spiel. Und Nürnberg, da kannst du halt nicht hinten drin stehen.
Das
und
war ein typisches Pokalspiel.
Für jeden Zweikampf. Da musst du gewinnen. Ja? Und da ist immer wieder alles anders. Aber ich glaube, er hat zu diesem Spiel ja nicht nur diese Einstellung, er hat auch durchaus Stellschrauben hat im Mittelfeld was verändert. Er hat diesen Lorenz da rausgenommen, wo ich auch immer gesagt habe, boah, ne? Sind so ein paar Sachen, die vielleicht für die Zukunft auch ganz gut waren, dass man ein paar Spieler auch klipp und klar gesagt hat, pass mal auf, so geht das nicht und haben jetzt vielleicht eine neue Grundlage, was die Stammformation angeht. Und deswegen, ich bin tatsächlich eher bei dir, Martin. Tut mir leid, ich hätte gerne mit dir
Problem,
gefetzt,
aber also ja so habe ich mir das vorgestellt.
Ja, vielleicht finden wir ja noch eine andere.
Finden
wir
noch ein paar Vereine. Ja, genau. Nein, aber das Problem ist halt, und bleibt die Defensive. Die haben 24 Gegentore bekommen. Ne? Die haben sogar in Überzahl gegen KSC 2 kassiert. Das ist einfach,
das geht nicht. Karlsruhe war auch für mich ein Weckruf, dass ich dachte, so geht das nicht. Also man kann nicht ständig den Leuten bescheinigen, so schlecht seid ihr nicht. Also das war einfach richtig,
das war
richtig
viel Mist. Zu wenig.
Ja? Und wie du gegen Karlsruhe da aufgetreten und Kiel war genauso. Ich meine, das war ja auch wirklich einfach nicht zu akzeptieren und so kannst du dich nicht präsentieren und da musst du dich nicht wundern, wenn die Leute richtig sauer sind und das ist gar keine Frage und da musst du jetzt raus, du musst aus diesem Loch raus. Bayern hat geholfen, das Spiel, aber sie sind raus, ja, Bayern spielt so.
Genau, das bleibt ja am Ende hängen, du bist raus.
Du sagst, du hast
gibt ein bisschen Lob mehr auch nicht.
Nach dem 1-1 geglaubt, dass die Bayern noch gewinnen, ich habe da die ganze Zeit. Also ist ein Zustand, da waren noch 5 Minuten zu spielen.
Halt um die reguläre Spielzeit, also dass die Bayern das nur irgendwie drehen können, da weiß man schon sehr, sehr genau.
Das ist natürlich total deprimierend, du sitzt da und denkst, wann kommt der jetzt der Ausgleich? Es ist einfach wie so ein Naturgesetz.
Ja, so ein typisches Pokalspiel.
Ja, und ein typisches Bayern-Spiel. Ja. Dass du wirklich in der letzten Minute dann irgendwie gewinnst. Den hätte er mal gut getan, da rauszufliegen.
Ja.
Glaube ich schon, dass man mal denkt, boah, jetzt mal endlich mal. Ne? Aber nix, das ist dann irgendwie, wird das nochmal, ist natürlich ein bisschen Pech auch, aber so ist Fußball und die Bayern sind.
Aber
halt
wie
so
gesagt, ich wurde ja belächelt Anfang der Saison, als ich sagte, VfL. Ich habe nicht gesagt, ne, das wirft man mir so ein bisschen hinterher, ich habe nicht gesagt, der VfL Bochum steigt ab. Ich habe gesagt, der VfL Bochum in dieser Konstellation ist ein Abstiegskandidat.
Ja,
und das werden die halt auch bleiben. Ist natürlich jetzt nicht nur Hinterseher die Geschichte, wenn man sich das anschaut am Anfang der Saison. Man hat den Kader so ein bisschen verändert, hat da ein paar etablierte Leute vor die Tür gesetzt, wie Tim Hoogland, erstmal Celozzi. Den hat man ja ausgemustert.
Und da auch, hat man verloren. Da haben wir nämlich damals noch drüber gesprochen, haben gesagt, man hat ja einen erfahrenen Rechtsverteidiger, warum holt man den nicht wieder in eine Truppe? Da waren wir uns eigentlich einig, können sie nicht machen, jetzt spielt er wieder.
Man war der Meinung, dass das so Leute wie Hoogland und Celozzi nicht reichen, um ganz oben mitzuspielen. Das mag ja richtig sein, ne? Aber man muss ja erstmal Leute finden, die besser sind.
Klar.
Ja. Und aktuell, so ein erfahrener Mann wie Hoogland, der wird der Mannschaft momentan gut zu Gesicht stehen. Klar. Also mit seiner Erfahrung. Der vielleicht so einen Jungen wie den Bela Kotschap mal noch ein bisschen anleiten würde. Ja, ne? Das ist ja auch vielleicht eine positive Erkenntnis des Spiels. Der Junge hat wirklich begeistert mit seinen 17 Jahren, hat er alles runtergepflückt, hat die Zweikämpfe gewonnen. Natürlich macht er Fehler. Von so einem kann man jetzt auch nicht erwarten, dass er die Kohlen aus dem Feuer holt, ne? Im Abstiegskampf in der zweiten Liga. Aber das war mal eine schöne, frohe Erkenntnis. Ne?
Ja, man braucht ja auch perspektivisch Spieler. Und der war ja schon in der letzten Saison, war der schon einer der Lichtblicke. Ja. Er ist dann wieder aus der Mannschaft rausgekommen, was man ja auch verstehen kann, wie gesagt, 17 Jahre. Wie lange ist der eigentlich noch 17? Das eine, der bleibt 17 oder was?
Ja.
Aber egal, es ist halt einfach gut, wenn die merken, da sind Spieler, die eine Perspektive haben. Das Dumme ist natürlich immer, weißt du nie, wenn der jetzt wirklich richtig gut wird, dann geht er wieder weg und dann geht der ganze, na, ist ja nun mal so. Du hast ja kaum noch Möglichkeiten, Mannschaften aufzubauen. Aber das, was ich eben denke, alle haben gedacht, Hinterseher ist das Problem. Und das ist eigentlich gar nicht, weil die machen ja Tore, schießen ja Tore. Der Blum schießt Tore, der Gavula schießt Tore. Also so gesehen ist das nicht das Problem, ist, was du gerade gesagt hast. Die Abwehr, wo du denkst, du kannst doch nicht in jedem Spiel 3 Gegentore, das kann doch nicht wahr sein.
Selbst in Überzahl, zu Hause.
Ja. Also ich habe gegen Karlsruhe, die haben ja keinen Kopfball gewonnen. Keinen einzigen Kopfball haben die in ihrem eigenen Strafraum gewonnen. Und da, also das kann nicht sein. Und dann ist dann tatsächlich auch die Sache, kann man einen Kader nicht so zusammenstellen, dass da so eine Kante drin ist, ja, den ja jeder hat. Wenn man sich da die süddeutschen Zweitligisten da anguckt, was da für Bären auflaufen und da kommen die dann mit ihren kleinen Mäusen da an und verlieren jeden Kopfball, dann muss es schon, also das muss man schon wissen, glaube ich auch. Ne? Da zahlen die gerade Lehrgeld. noch. Shinzi Lord ist ja auch letztlich noch ein Novize, was diesen Job angeht. Der war bisher eigentlich, wird er nicht kritisiert oder kritisiert schon, aber wird nicht in Frage gestellt. Aber nochmal wieder, wenn das so weitergeht, ne? Also wenn die wieder,
ist er dran.
Dann ist diese Liga ist so unfassbar ausgeglichen. Du weißt wirklich nicht da im Moment. Man wäre ja froh, wenn man sagen würde, die steigen sowieso ab. Nein,
ja, da ist keiner. Ja, aber dann gewinnt Wien Wiesbaden plötzlich in Stuttgart.
Ja, nee, ich meinte also, ja, da ist niemand, wo man sagen kann, den hast du schon mal sowieso weg.
Richtig.
Ne? Also du weißt überhaupt gar nicht, wie das ausgeht, was ja auch toll ist in der zweiten Liga. Man bejubelt solche Zustände immer und wenn dann der eigene Verein daran glauben muss, dann ist das natürlich auch wieder nicht so gut. Ne? Also ist schon ganz okay, dass die zweite Liga so ausgeglichen ist, aber man würde sich doch wünschen, dass der VfL
ja
ein Stück weit erstmal da hinten rauskommt. Die Punkte sind ja schwer. Unglaublich nah. Ne? Wenn du 3-4 Spiele gewinnst, da bist du plötzlich
aber gewinn wieder, die mal in dieser ausgeglichenen zweiten Liga. Das ist schwer. Und deswegen wirst du da nicht so leicht rauskommen.
Nein, das wird auch nicht so leicht.
Mindestens genauso ausgeglichen, da kann ich direkt anschließen, ist natürlich die dritte Liga. Da spielt der MSV Duisburg, genau. War jetzt im Pokal dran gegen den Bundesligisten und da ist es, ja, sie waren nicht ganz so nah dran an der Sensation wie jetzt die Bochumer, aber der MSV hat auch ein gutes Spiel abgeliefert. Individuelle Fehler waren es dann im Endeffekt, die zu dieser Niederlage gegen Hoffenheim geführt haben, aber auch da hat sich beim MSV hinter jeder hingestellt und hat gesagt, da können wir Positives draus ziehen aus dieser Niederlage, zum Beispiel Tim Albuta, mit dem habe ich gesprochen.
Ja, ich glaube, wir können trotzdem viel Positives aus dem Spiel mitnehmen für die nächsten Wochen. Und ja, jetzt wollen wir uns auf die Liga konzentrieren. Jetzt kommt am Montag auch ein richtig gutes Heimspiel auf uns zu. Und da wollen wir dann wieder einen Sieg holen.
Ja, einen Sieg holen wird aber auch gar nicht so einfach, denn es kommt der KFC Uerdingen. Also das wird ein richtig geiles Flutlichtspiel, glaube ich, am Montagabend.
Ja, sehe ich genauso. Also KFC Uerdingen hat jetzt momentan...
Kleinen Höhenflug.
Möchte nicht sagen, dass jetzt an Stefan Effenberg liegt, aber Fakt ist, dass sie momentan ganz gut drauf sind. Und der MSV Duisburg muss sich da zu Hause behaupten. Ne? Spielen meiner Meinung nach eine tolle Saison in der Liga. Ne? Wenn man jetzt mal so die gesamte Saison sieht, muss man das peinliche Pokal aus gegen Felber, muss man ausklammern, war ja wirklich blamabel, gegen den Oberligisten auszuscheiden. Aber ansonsten, gemessen so an den Voraussetzungen, ne? Die haben ja wirklich da Leute geholt, also Regionalliga, ne? aus niedrigeren Ligen, ist das schon sehr beachtlich, was der MSV da spielt. Platz 2 in der Liga, man mischt da mittendrin. Und deshalb kann man zufrieden sein. Man musste wirklich da Sorge haben, dass es wieder bergab geht, ne, nach dieser Pokal. Aber man hat sich irgendwie wieder gefangen. Gegen Hoffenheim ganz ordentliches Spiel gemacht. Ist natürlich auch undankbar, ne, wenn man dann gegen Hoffenheim ausscheidet, ne, ohne wirkliches Highlight im DFB-Pokal.
Richtig, du hattest 14.000 in der
Arena. Das ist auch das furchtbarste Los, was man bekommen kann im DFB-Pokal. Ja. Hoffenheim zu Hause oder Augsburg und sowas.
Ja.
Ne. Bist du meistens chancenlos und hast keine Zuschauer. Genau. Also der Worst Case, da hätte man dem MSV natürlich mal einen knackigeren Gegner gewünscht. Aber gut, ne, man muss eben das Positive daraus ziehen. Die Saison ist bisher positiv verlaufen. Man hat jetzt auch den Rücken frei und da ist in keinem Pokalwettbewerb mehr drin und kann sich da ganz auf die Liga konzentrieren. Ne, wenn man da bis zum Winter, glaube ich, oben dran bleibt, ne, auf Platz 2, 3, da irgendwo in Schlagdistanz, vielleicht nochmal die Möglichkeit nachzubessern, ist alles drin in dieser Saison.
Ja, klar, Hoffenheim ist furchtbar und haben ja auch in der Bundesliga, ich glaube, ist die Mannschaft der Stunde im Moment, in Berlin gewonnen, in München und dann kommen die nach Duisburg. Ich weiß nicht, wie viele in Duisburg geglaubt haben, da kann ich so gewinnen, vielleicht 4 oder 5.
Ja, war ganz lustig, bei der Auslosung war Thorsten Lieberknecht, der MSV-Trainer, natürlich noch sehr optimistisch. Da war Hoffenheim aber auch gerade sehr schwach in die Saison gestartet. Und dann hat er auch kurz vorher gesagt, ne, genau diese 3 Spiele, die gewinnen in München, die gewinnen gegen Schalke, die gewinnen in Berlin, kommen dann nach Duisburg. Ja. Da muss für einen Drittligisten natürlich alles passen an diesem Tag.
Ja, wie die Tore zustande kommen, das ist natürlich schon, da war dann wirklich ein Klassenunterschied. Ne? Das waren ja wirklich Fehler, das geht eigentlich nicht. Aber
der MSV hatte eigentlich schon geklärt.
Ja, genau, der war ja nicht weg, der Ball, aber egal. Ist halt passiert, irgendwann fallen dann die Tore so, ein Fehler ist da immer, sonst würden sie alle immer nur 0-0 spielen. Und 2-0 ist total in Ordnung. Ich glaube, Duisburg ist im Moment wichtig. Die hatten ja diesen kleinen Knick, nicht nur mit dem Pokalspiel, sicherlich blamabel, klar. Aber kann auch mal sein, dass man die Prioritäten da wirklich woanders sieht. Ne? Und dann war halt die Frage, wie gehen die jetzt damit um? Und das haben sie eigentlich jetzt erstmal ganz gut hingekriegt. So eine Saison ist lang und du hast immer wieder mal so Täler. Und die Frage ist dann tatsächlich, wie kommst du da raus? Fängst du da sofort an durchzudrehen und sofort wieder Chaos und alle sind verzweifelt und bis hin zu Trainer, ist das der Richtige? Ich meine sogar, das ging sogar schon so anfangs so, ne? Nach den zwei Niederlagen.
Ging schon langsam los.
Ja. Ne? Ja, eben.
Gut, weil Thorsten Lieberknecht natürlich auch überhaupt keinen Kredit hat, wie soll er auch? Klar, ne? Er ist natürlich mit der Mannschaft abgestiegen.
Ist natürlich langfristige Sache, aber trotzdem haben sie es nicht gemacht, die haben die Ruhe bewahrt und jetzt sind sie zumindest ergebnistechnisch wieder auf einem ganz guten Weg. Zweiter Platz, aber nochmal, die dritte Liga ist ja noch schlimmer als die zweite. Ja. Da weißt du überhaupt nicht, was los ist. Ja, und da hast du ja wirklich Mannschaften da vorne, ein halbes Dutzend locker, ne, die ja jede Woche neu die Plätze da verteilen. Und das wird wahrscheinlich auch so bleiben, weil das ist logisch, wenn die sind alle so nah beieinander und die Ergebnisse sind, alle haben mal so eine schwächere Phase und dann haben sie wieder mal, wenn du drei Spiele gewinnst, dann bist du oben, wenn du drei Spiele verlierst, bist du Neunter oder Zehnter. Also das
höchstens
ist,
wahrscheinlich
ja, sogar. Höchstens, ne? Und deswegen glaube ich, muss der MSV einfach einen ganz furchtbar langen Atem haben. Ich fürchte, aber das ist jetzt keine Unkerei und da will ich auch niemandem zu nahe treten, aber der Kader ist natürlich... spielt eigentlich, also sagen wir mal, von den Namen her schon am Limit. Also zu glauben, dass dann noch mehr kommt, das fällt mir schwer.
Ne? Das große Problem ist momentan auch in Duisburg, dass du natürlich auch sehr, sehr viele Verletzte hast. Selbst wenn du noch Leute auf der Bank hättest, die kannst du ja gar nicht bringen. Also jetzt auch gegen Hoffenheim saßen wieder beide Ersatztorhüter auf der Bank und man hat trotzdem die Bank nicht voll bekommen. Also Thorsten Lieberknecht konnte kaum noch wechseln. Der hatte überhaupt keine Körner mehr, die er irgendwie noch rausdonnern konnte. Das kommt natürlich ja auch noch hinzu. Ne? Du hast zum Beispiel einen guten Saisonstart gehabt mit Krempicki, der hat richtig gut funktioniert, verletzt. Marvin Comper, auch wenn der immer seine Schwierigkeiten hatte, jetzt erstmal wieder verletzt. Also da kommt immer mal wieder was dazu und das ist natürlich schwer.
Ja, aber so geht die Saison.
Wird schwierig natürlich in der Breite. Ne? Und dass der zweite Anzug nicht ganz so sitzt, hat man ja gegen Felbert dann gesehen. Dann bringt man sie schon mal rein, die Jungs da, und dann kommt da so ein Spiel rum. Ist natürlich auch tragisch. Ne? Also da liegt die Last schon auf nur zu wenigen Schultern einfach, ne?
Ja, also da bleibe ich immer dabei. Ich glaube, wenn Moritz Stoppelkamp längerfristig ausfallen würde, dann könnte der MSV den Spielbetrieb quasi einstellen.
Ja.
Was dem MSV aber wirklich gelungen ist, du hast es so ein bisschen angedeutet, Uli, die beiden Siege jetzt gegen Lautern und auch in Würzburg, das waren jetzt noch niemals die besten Spiele vom MSV. Also zum Beispiel das Spiel gegen Lautern, das habe ich ja auch wieder für Radio Duisburg kommentiert. Und immer wenn wir drauf waren, ist nichts passiert. Aber der MSV hat halt diese drei Tore gemacht, weil da mal wirklich die Konsequenz da war. Und in Würzburg waren die Würzburger ja auch gefühlt fast sogar die bessere Mannschaft. Trotzdem gewinnt der MSV da 2-0. Ne? Also das ist natürlich dann auch eine Entwicklung, die so eine Mannschaft dann irgendwie durchmacht.
Ja, die brauchst du halt. Ne? Du musst dann einfach auch die Ergebnisse bringen, um dann auch zur Sicherheit zu kommen. Also die dritten Liga ist wahrscheinlich noch schlimmer als alle anderen Ligen, dass du einfach die Ergebnisse bringen musst. Du kannst da nicht erwarten, dass die Leute alle so darauf gucken, ja, wie ist denn jetzt der Ballbesitz und wie hast du da und, ne, und unglücklich, sondern da geht es einfach nur, du guckst auf die Tabelle und guckst auf die Ergebnisse und denkst, ach du Scheiße, oder gut. Und da sind sie nochmal wieder zweiter Platz jetzt und da sind die Leute erstmal, vielleicht sind sie nicht euphorisch, aber sie haben doch so ein Gefühl, da geht was. Man muss sich vorstellen, die wären jetzt Elfter oder so.
Ja.
Ja, ich weiß ja, dann wäre Duisburg schon wieder, ich meine, der Trainer wäre eh nicht mehr da, aber dann ging es auch wirklich um die Existenz schon. Weil, ne, das ist ja, man fragt sich ja,
um die geht es ja wahrscheinlich schon sowieso. Ja. Ne? Also, ich weiß auch nicht, wie sie ein zweites Jahr noch in der dritten Liga finanzieren wollen.
Das wäre sehr, sehr eng.
Das ist schon so hart. Ne? Also, das heißt, man hat eine junge Mannschaft aufgebaut mit vielen neuen Umbruch gehabt, aber von der man vielleicht nicht allzu viel erwartet. Trotzdem hat man den Druck, dass man da noch fast aufsteigen muss.
Ja, es ist schon sehr
schwer. Weil es einfach nicht anders finanziell darstellbar ist.
Ja.
Aufsteigen müssen. Gutes Thema für unseren letzten Verein.
Fällt mir direkt keiner ein.
Da erwarte ich jetzt aber zwischen euch beiden mal so ein bisschen, ja, also ein bisschen Zunder, würde ich behaupten. Denn Martin Herms hat auch schon so eine kleine Achterbahnfahrt hingelegt, gefühlt. RWE gut gestartet.
Absolut.
Da war die Euphorie auch schon groß, bei dir und auch bei Christian Brausch. Und dann vor zwei Wochen fiel, glaube ich, schon das Wort erbärmlich bei dir.
Ja, ich habe gesagt, das eine Spiel erinnerte so an die erbärmlichen, teilweise Heimspiele in der letzten Saison. Ich meine, da hat man 7 Heimspiele verloren als Rot-Weiß Essen, also Festung Hafenstraße. Gab da mal irgendwann mal in den 80er, 90er oder so mal Phasen, da haben die, glaube ich, 2-3 Jahre kein Spiel verloren zu Hause.
Oh, ja.
Und das ist wirklich, also das war echt schwach. Das hat mich so ein bisschen auch zum Nachdenken gebracht. Denn ich muss sagen, diese Schwankung oder dieses Tief, da habe ich eher am Anfang der Saison mitgerechnet. Man hat ja eine komplett neue Mannschaft aufgebaut. Und gut, da muss man sagen, da hatten sie auch ein bisschen Glück gehabt. Gegen Dortmund zwar nicht so gut gespielt. Ersten Spieltag gewinnt halt in der 90. Minute, hat sofort Euphorie ausgelöst, wie es eben so ist. Das ist ja auch ein schlafender Riese, Rot-Weiß Essen. Und dann ging es aufwärts. Und dann, was ich momentan so ein bisschen vermisse, ist die Konstanz. Und Christian Titz hat irgendwie noch nicht so wirklich seine Mannschaft gefunden. Ne? Hat noch nicht so das Vertrauen. Man hat da jetzt auf einmal irgendwelche Führungsspieler wie Grote. Der wurde ja hier hingeholt als Heilsbringer, als Führungsspieler. War Kapitän in Chemnitz, Zweitliga erfahren, den kennt man hier im Ruhrgebiet. Und der sitzt ja seit Wochen wieder auf der Bank, genau wie so ein Damani, auch ein Königstransfer. Mir scheint, als hätte er einfach noch nicht so die richtige Mischung gefunden oder den Zugang zu den Leuten einfach. Und das braucht man auch. Man braucht ja, er wechselt ja ständig die Formation. Jetzt wurde der Torwart ausgewechselt, kann vielleicht mal sein, aber dann werden ja von Spiel zu Spiel, von Woche zu Woche 3, 4, 5, 6 Positionen getauscht. Sieht alles ein bisschen wild aus momentan und ich denke mal, er sucht noch seine Mannschaft, seine Formation. Die hat er noch nicht gefunden und das Problem ist, die Verler gewinnen ihre Spiele. Jetzt kommt noch dieses tragische Wattenscheid-Dilemma da hinzu, dass man da noch 3 Punkte verloren hat. Ja. Ausgerechnet gegen die hat Verl verloren am ersten Spieltag. Dann ist man jetzt mal direkt erstmal 8 Punkte dahinter. Und das ist schon ein Brett. Und die Mannschaft gewinnt, hat man ja auch im Pokal gesehen. Die haut einen Zweitligisten wieder raus. Ne? Ja. Das ist kein Zufall, dass sie da oben stehen. Und 8 Punkte, da läuft man ein bisschen Gefahr. Jetzt kommt Lotte am Samstag, auch eine Mannschaft mit 2 ehemaligen Essenern, die sehr heiß sein wird, rot-weißen Beinen zu stellen. Wenn man da schon nicht gewinnt, dann werden es auf einmal 10 Punkte und dann wird schwer, die nochmal aufzuholen. Also das
ja, Martin, wie soll ich dir jetzt, also jetzt mal ehrlich, ich bin ja bereit, mich mit ihm zu prügeln, obwohl er 4 Köpfe größer ist als ich, aber trotzdem, da kann ich dir ja nicht widersprechen, er ist ja total moderat und so würde ich das auch erwarten. Und das war eigentlich auch meine Kritik an deiner Kritik, dass das einfach alles immer sofort so, ne, weil es hier auch so lief über die Wochen dieser Sendung hier, Rot-Weiß, super, 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 verlieren ein Spiel, erbärmlich. Das kann nicht sein. Also man muss einfach gucken, dass man die richtige Balance dabei findet und auch wirklich dahinter guckt. Vielleicht ist so ein Ergebnis in dem Augenblick enttäuschend und so, aber dann sollte man immer gucken, wie kommt das zustande. Und man hätte eigentlich schon am Anfang, das ist nämlich eigentlich das, was ich meine, die Ergebnisse am Anfang, du hast recht, die waren positiv, aber wie die zustande kamen, das waren doch Spiele spitz auf Knopf, 2-1 gewinnt, 1-0 und so weiter, da kam es an die Punkte, aber das hätte auch andersrum ausgehen können.
Na klar.
Und das geht irgendwann andersrum aus und zwar so sicher wie das Amen in der Kirche, hast du irgendwann die Spiele, dann gewinnst du nicht 2-1, sondern verlierst 2-1. Und dieses Drama bei Rot-Weiß und deswegen geht das nur mit Ruhe und mit einem gewissen langen Atem, du hast halt Gegner, die diesen Druck nicht haben. Ob in Rödinghausen jemand in der 3. Liga oder in der 4. spielt, ist so egal. Und selbst in Verl, abgesehen von so ein paar Leuten, die da Spaß dran haben, du hast halt nicht den Druck. Du fährst da als Spieler hin, machst deine Spiele, wenn es gut geht, ist gut, wenn nicht, ist auch egal. Heißt ja nicht, dass die nicht die Spannung haben und dass die sportlichen Ehrgeiz haben. Aber du bist nicht mit dieser wahnwitzigen Erwartungshaltung konfrontiert. Und die kennen die Spieler. Ich bin immer der Meinung, toll, Hafenstraße, super, Festung, ja, aber für die anderen auch. Ja. Die spielen da auch gerne. Die fahren da hin und denken, boah, geil, habe ich ja noch nie erlebt. 12.000 Zuschauer, da geben die genauso Gas. Und dann hast du halt immer wieder diese Situation, wo du bei Rot-Weiß, auch wenn du dann zurückliest und so, dann wird es schwierig. Und dann kannst du nur damit umgehen, dass du die Nerven behältst.
Ja, aber das ist gerade für die Fans eben nicht so einfach. Natürlich muss man dieser Mannschaft oder dem neuen Personal jetzt Zeit geben, hat jetzt einen neuen Trainer installiert, neuen Sportchef. Jetzt hat man da wieder brav von einem 2-Jahres-Plan gesprochen. Nur man hört immer ständig von irgendwelchen Plänen als Fan. Vorher war es dann hoch 3 und dann vorher hat man was von 4, 5 Jahresplänen gehört und also Quatsch. Und trotzdem halt gurkt man dann in dieser Liga weiterhin rum. Das ist natürlich auch frustrierend. Also gibt ja nichts Schlimmeres als Stillstand. Ja, wenn man seit 2011 irgendwo im Mittelfeld in der Tabelle rumturnt, ja, da steige ich lieber einmal auf und ab. Ne, als irgendwie, der ist ja so. Ist ja nichts Langweiligeres, als ständig ist, also im September die Saison wieder zu begraben.
Für Rot-Weiß-Essen ist die 4. Liga natürlich eine riesige Enttäuschung. Und aber ich meine, wir haben alle das Spiel gesehen, Saarbrücken gegen Köln. Ne? Die Saarbrücken spielt Köln phasenweise wirklich, ja, nicht an der Wand, aber die haben verdient gewonnen. 4. Liga, Südwesten. Ja, da ist nochmal eine etwas dünnere Spitze. Und du musst halt die Realität nehmen, wie sie ist. Und Rot-Weiß ist da. Und du kommst da nicht mit Geschrei und Getobe raus und alles schrecklich und alles wieder neu. Du musst einfach einen Weg finden. Und der kann nur über einen gewissen Zeitraum laufen. Es kann durchaus sein, dass die dieses Jahr wieder nicht aufsteigen. Weil du steigst ja niemals der Erste auf, der muss dann nochmal wieder durch so eine Scheiße. Dann spielst du plötzlich gegen Hertha BSC2 und verlierst das Ding. Dann bist du ja ganz verrückt.
Ja.
Ne? Kann ja sein.
Eben eine Top-Jugendmannschaft, die werden da sicherlich eine gute Mannschaft
haben. Ja, da kannst du mal glauben.
Ja. Ne?
Und von daher, wenn man da ein bisschen den Ball flach halten würde und erstmal sagen würde, wir wollen vorne mitspielen, im Moment, du hast recht, 8 Punkte ist schon ein Brett.
Aber das muss der Anspruch sein. Ne? Ich sage jetzt nicht, wir müssen jetzt unbedingt jetzt in dieser Saison aufsteigen, aber es kann nicht sein, dass jetzt dass die Leute wieder ihre Dauerkarten im Klo runterspülen im November.
Das ist grausam.
Das darf einfach nicht passieren. Die müssen oben mitspielen. Das muss das Ziel sein. Daran muss sich auch Christian Titz messen lassen.
Vor allen Dingen, weil dieses oben mitspielen ja in der Regionalliga nochmal heißt, du musst nah dran sein, ein Platz 1. Da reicht nicht Platz 3, Platz 4 oben mitspielen. Nein, du musst.
Also kannst nicht 15 Punkte hinter der Spitze sein, du musst schon irgendwie so ein bisschen Kribbeln spüren.
Ja, ne? Ist sonst ja noch kribbelt. Ne?
Ja, noch.
Aber ja, natürlich. Ne? Ja, ja. Es ist tatsächlich ein Tanz auf der Rasierklinge bei Rot-Weiß. Kein Spiel heute, auch jetzt gegen Düsseldorf wieder. Düsseldorf ist wirklich, glaube ich, sehr angeschlagen. Die haben Verletzte ohne Ende und dann gewinnst du durch ein Eigentor. Ne? Ja. Das ist okay, die drei Punkte sind auch da, aber du merkst immer wieder, du hast nie mal so ein Spiel wie, ich meine, muss ja nicht so ausgehen wie da jetzt gegen Schonnebeck. Ja, das ist ja nun wirklich mal ein Ausreißer. Aber du hast nie mal so ein Gefühl, wo die mal 3-1, 4-1 gewinnen, wie Ferl und Rödinghausen.
Selbst in Bergisch Gladbach haben sie gezittert, bis zum Schluss.
Ja. Dem fehlt natürlich auch, vor allen Dingen fehlt denen aus meiner Sicht jedenfalls, ein wirklicher Torjäger. Ja. Ich hätte da, wer weiß, was für getan, dass sie den Möllers zurückholen. Aber wenn er nicht will, dann will er nicht.
Deswegen kann man den nicht knäbeln.
Ja, das denke ich auch. Also die haben ganz ordentliche Leute da vorne rumrennen, ob es jetzt Endres ist oder Platzek oder Wirtz, Selista.
Vier Tore in der
Saison. Tula, da trägt jeder so ein bisschen was dazu bei, aber das sind keine Killer.
Nee.
Das sind nicht die Leute, die dir da von Woche zu Woche, wenn es mal schlecht läuft, mit einer Einzelaktion die Punkte bescheren.
Ja.
Und da müssen sie was tun. Davon hat Pferd zwei Stück.
Ja, wir sind schon wieder einer Meinung. Was soll ich machen?
Ja, ich weiß auch nicht. Müssen wir.
Martin, was ist los?
Wir können über was anderes sprechen.
Ja, habe ich mir ein bisschen anders vorgestellt mit euch beiden. Aber
enttäuscht.
Ja, nee, enttäuscht möchte ich gar nicht sagen. Ja. Ist ja eigentlich auch schön. Wir haben ja auch wieder viele Meinungen gehabt. Man kann ja auch durchaus mal einer Meinung sein. Aber so ein paar Nuancen, ich glaube, waren wir dann doch wieder alle mal hier und da so ein bisschen auseinander. Hat auf jeden Fall wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht mit euch beiden. Und wenn ihr da draußen natürlich auch noch irgendwelche Anregungen habt, Kritik, andere Meinungen natürlich, immer her damit, hinterlasst das bei uns in den Kommentaren. Über Twitter könnt ihr euch auch immer bei uns melden, auch über die Fußball Insight Facebook-Seite. Und bis dahin sage ich einfach mal tschüss, bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Ciao.
Fußball Insight, der Fußball-Podcast mit den Experten von Funke Sport und den Lokalradios im Ruhrgebiet.